Also, die Daten aus dem Codebook habt ihr mit einer weirden Stichprobe erhoben, oder? Habt ihr die Daten auch nach dem FAIR-Prinzipien und das Manuskript als Preprint veröffentlicht? Zu dem Thema kam nämlich vor kurzem eine aktuelle Meta-Analyse mit P-Curve Analysis heraus und die Ergebnisse waren echt erschreckend. Also Slow Science ist wichtiger als je zuvor.
Alles klar, Luise. Und das jetzt bitte nochmal im Klartext.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Ja, und für den Klartext sind wir heute da. Willkommen zurück bei Positiv korreliert. Hallo Luise.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's prima, wie geht's dir?
Auch super.
Sehr schön. Wir besprechen heute ein neues Thema, Luise. Irgendwas, worüber wir zwar in der ersten Staffel schon mal drüber gesprochen haben, aber noch nicht in der zweiten Staffel. Es geht heute wieder um Open Science. Mhm. Und insbesondere geht es heute ein Paper von der, ich sag mal, Organisation FORT, wird geschrieben F-O-R-R-T. Und da hat eine ganz große Gruppe von Menschen zusammen ein Paper geschrieben, wo es um die Definition von verschiedenen Begriffen eben aus dem Themengebiet von Open Science geht. Also quasi ein Glossar zu diesem Thema und ganz, ganz vielen Begriffen zu Open Science. Und das waren also wirklich sehr, sehr viele Leute, 112 Autorinnen. Davon waren dann 3 Leute First Authors. Da können wir auch nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie das dann so klappt in der großen Gruppe. Aber ja, ich bin sehr gespannt darüber, mit dir heute zu quatschen.
Und 3 Dinge, über die wir heute noch sprechen, sind Google Spreadsheets, Fairness und seltsame Stichproben. Das Paper findet ihr in den Shownotes, das diesmal auch ganz gut einsehbar, weil das eigentlich so ein Link ist sozusagen. Ich fand es super interessant, da so durchzuklicken. Macht es auf jeden Fall.
Und das ist auch der Grund, warum wir da heute drüber sprechen. Wir wollen jetzt nochmal über Open Science ein bisschen mehr lernen und das Ganze auch ein bisschen zugänglicher für viele machen. Und das war auch sicherlich die Intention dieses Papers. Und deswegen haben da auch so viele, viele Leute zusammengearbeitet. Wie gesagt, über 100 Leute, total beeindruckend. Ganz viele haben so ein bisschen dann quasi mitgeholfen bei einzelnen Beiträgen, haben die entweder selbst geschrieben oder editiert. Ich war übrigens eine der Personen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Luise.
Nein, tatsächlich nicht. Erzähl.
Ja, also ich bin einer dieser 112 Co-AutorInnen bei diesem Paper. Aber mein Beitrag war halt auch sehr limitiert. Also ich habe so dort bei den Begriffen, bei denen ich mich besser ausgekannt habe, habe ich dann versucht, irgendwie beizutragen. Und das haben halt ganz viele gemacht und dann kam am Ende halt so ein, ich sag mal, ich hoffe, ein sehr cooles Produkt raus. Und natürlich, deswegen habe ich das auch vorhin schon angesprochen, 3 First Authors, die dann natürlich schon auch nochmal einen Großteil der Arbeit gemacht haben, weil die müssen dann erstmal den Überblick behalten und das irgendwie alles zusammentragen. Und da steckt dann schon nochmal ein ganz anderer Arbeitsaufwand drin. Deswegen will ich das auch ganz direkt am Anfang betonen. Zum Kontext, es ist ein meiner Meinung nach sehr gutes Journal, ist nämlich Nature Human Behavior. Das ist ein interdisziplinäres Journal. Das heißt, da wird jetzt nicht nur Psychologie veröffentlicht oder nur angewendete Psychologie, was noch spezifischer wäre, sondern es ist interdisziplinär und es ist ein Kommentar. Das heißt, dieses Paper selbst, der Kommentar ist relativ kurz, aber dann gibt es, wie du vorhin schon gesagt hast, eben auch einen Link zu der Webseite, wo man dann alle Einträge aus diesem Glossar über Open Science findet.
Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Zusammenfassung. Und zwar gibt es einfach dieses Open Science Movement, das ist gerade super aktuell und halt auch super wichtig. Aber das führt natürlich auch dazu, dass gerade ganz viele Begriffe und neue Verständnisse einfach ein bisschen überwältigend sein können, weil man sich damit jetzt plötzlich beschäftigt. Und so ein Glossar schafft einfach so ein gemeinsames Verständnis von diesen Begrifflichkeiten.
Genau, die Begriffe stellen quasi den Zeitgeist unserer aktuellen Forschung dar. Aber für die Leute, die damit jetzt nicht direkt vertraut sind, ist das halt häufig sogar ein Hindernis, um den Diskussionen von Open Science zu folgen und sich sogar daran zu beteiligen. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht das, was wir erreichen wollen, sondern es soll ja eher darum gehen, das Selbstvertrauen zu stärken, dass sich eben Leute bei diesen Diskussionen über Open Science beteiligen.
Und das ist natürlich vielleicht auch wichtig für die Lehre oder auch die Betreuung zum Beispiel von Lehrsituationen. Einfach, dass wir, wenn wir in der Lehre jetzt immer wieder damit konfrontiert sind, auch schon als Studis irgendwie einen Überblick behalten können. Deswegen speichert den Link auf jeden Fall ab.
So ist es, ja. Also schaut euch gerne einmal das Paper an, was im Journal veröffentlicht wurde. Und in diesem Paper findet ihr dann auch den Link zu dem Glossar. Aber wir fangen jetzt mal an. Und was wir uns überlegt haben für heute, war euch quasi 6 Begriffe, die wir uns jetzt einfach rausgesucht haben, jetzt einfach mal heute drüber zu sprechen. Luise stellt 3 vor und ich stelle 3 vor. Und dann gehen wir hoffentlich nachher aus der Folge raus und haben alle ein bisschen was gelernt.
Perfekt.
Theorie.
Dann würde ich sagen, starte ich direkt mit dem ersten Begriff. Vielleicht ist der schon mal gefallen bei uns im Podcast, bin mir nicht ganz sicher. Und zwar steigen wir ein mit Codebooks oder auch Codierpläne genannt. Und so ein Codierplan ist eigentlich so eine übergeordnete Zusammenfassung, die den Inhalt oder auch die Art und Struktur oder den Layout eines Datensatzes beschreibt. Also es ist so ein gut dokumentiertes Codebook. Book enthält Informationen, die für jede Variable in einer Datendatei sozusagen vollständig und selbsterklärend sein sollen. Zum Beispiel steht dann da sowas drin wie, wenn man einen Fragebogen hat, wird man den Wortlaut der Items, also der Fragen, auflisten. Man wird dann schreiben, zu welchem Konstrukt gehört das Item und so weiter. Also mehr oder weniger, wenn ich mit Codebooks gearbeitet habe, habe ich immer daran gedacht, ich möchte was verfassen, sodass andere Leute genau wissen, was meine Studie überhaupt kodiert. Und das bietet eben natürlich super viel Transparenz für Forschende, einfach weil ich ja dann genau schreibe, was ich da auch wirklich gemacht habe. Und vor allem ist das wichtig für Leute, die mit den Daten vielleicht noch nicht vertraut sind oder die vielleicht Analysen reproduzieren wollen oder meine Daten oder so wiederverwenden möchten. Ist auf jeden Fall ein super Konstrukt und gehört langsam auch schon fast zum Prozess.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei mir auf jeden Fall. Ohne Codebooks mache ich eigentlich gar nichts. Das ist einmal, weil ich oft mit anderen Leuten zusammenarbeite. Ich erstelle alle meine Codierpläne mit Google Spreadsheets. Das heißt, ich kann das auch super leicht mit anderen Leuten teilen und beziehungsweise die können das dann auch bearbeiten. Und das hat einmal einen Vorteil, dass die natürlich mit dem Datensatz auch arbeiten können, ohne den Datensatz genau zu kennen, wie du gesagt hast. Aber auch für mich, ja, also ich habe, wenn ich zum Beispiel eine Studie letztes Jahr irgendwann mal erhoben habe, dann weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was ich da alles erhoben habe. Und in dem Codierplan schaue ich das danach, das dauert 10 Sekunden und dann weiß ich doch mal direkt Bescheid. Also es ist super, super hilfreich und wirklich meiner Meinung nach ein Must-Have. Einfach um den Punkt mit dem Codierplan nochmal zusammenzufassen, was ich in jedem Codierplan schreibe, ist einmal das Konstrukt, also zum Beispiel Extraversion, dann die Items und wie die Items formuliert wurden, auch wie die Items im Datensatz heißen, wie die Items gepolt sind, also positiv oder negativ, wie die Skala ist, geht es jetzt von 1 bis 5 oder 1 bis 7 und dann auch noch, was ist die Quelle von dieser Skala? Ja, ich erstelle ja nicht jede Skala selbst, sondern greife da auf Skalen auch zurück und das schreibe ich auf, genau wie weitere Notizen. Und das sind nur eine von wenigen Sachen, die man bei einem Codierplan machen kann. Und deswegen super, super hilfreich, das zu lernen und auch im Alltag anzuwenden.
Absolut. Ich finde, Google Spreadsheets ist da auch ein super Begriff. Ich habe noch nie damit gearbeitet, sondern wir haben das immer alles händisch gemacht über Word. Und ich glaube, so alles zu nutzen, wo mehrere Leute drauf zugreifen können, ist auf jeden Fall immer ein guter Ansatz.
Prima, prima. Das war jetzt der erste Begriff, Codierplan. Jetzt wissen wir, was das ist und wir werden es ab jetzt auch alle verwenden. Dann kommen wir jetzt zu einem zweiten Begriff, den ich erst vor kurzem kennengelernt habe, aber jetzt auch sehr zu schätzen weiß. Das ist der Begriff von Slow Science, also auf Deutsch langsame Wissenschaft.
Theorie.
Und das hängt sehr stark mit Open Science zusammen, weil Open Science braucht sehr viel Zeit. Ja, es ist ein längerer Forschungsprozess mit Open Science verglichen ohne Open Science. Und das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel, einer der wichtigen Kriterien bei Open Science ist es eben, transparent zu sein, reproduzierbar zu arbeiten, die Sachen zu wiederholen, also zu replizieren und eine hohe Qualität sicherzustellen. Und wenn wir alle diese Kriterien erfüllen wollen, dann dauert es eben Zeit. Ja, wir sammeln häufig mehr Daten, wir lesen die Literatur genauer, wir denken ganz genau darüber nach, wie unsere Ergebnisse in die Literatur passen und was wir für einen Beitrag leisten können. Wir dokumentieren unsere Forschungsmaterialien ganz genau und schreiben das dann quasi am Ende auch so auf, dass wir es gut mit anderen teilen können. Es geht also um eine hohe Qualität und das ist dann aber auch der Grund, warum wir jetzt nicht jede Woche ein High-Quality-Paper veröffentlichen können, sondern lieber weniger veröffentlichen, langsamer Forschung betreiben, aber dafür hoffentlich bessere Forschung. Was denkst du darüber, Luise? Was hast du so für Erfahrungen damit bisher gemacht?
Ich bin ja noch nicht so krass in der Forschung drin wie du, aber ich finde, es ist ein mega gutes Prinzip, weil ich glaube, gerade für Leute, die neu in die Forschung einsteigen möchten, ist so dieses Ding, der Druck zu publizieren, auch irgendwie, glaube ich, auch subjektiv fürs Wohlbefinden einfach manchmal so ein Hindernis, sage ich fast schon. Und ich glaube, so dieser Ansatz von Slow Science ist einfach super gut, um so ein bisschen auch den Einstieg zu erleichtern und auch so das Dabeibleiben als nicht so mit Druck verbunden zu empfinden, also einfach rein subjektiv. Finde ich super gut, auf jeden Fall.
Ja, total, total. Ja, also ich denke, wenn das noch stärker etabliert wird, auf jeden Fall zurzeit. Es kann natürlich auch zu Problemen kommen, ja, weil eben übertrieben gesagt noch diese Publish or Perish-Kultur besteht. Also entweder du publizierst oder du bist nicht gut genug für die Wissenschaft oder was auch immer Leute darüber stereotypisch denken können. Und wenn du dann quasi sagst, okay, ich bin jetzt in meinem ersten Jahr als PhD-Student oder als Promovent oder wie auch immer und dann sagen, okay, ich mache jetzt erstmal ein Forschungsprojekt, das dauert 6 Jahre, bis ich meine erste Publikation habe. Das ist halt schwierig, ja, das ist halt schwierig. Aber gleichzeitig denke ich, es gibt eh schon viel zu viele Paper auf der Welt, ja. Also selbst in der eigenen Nische schafft man es häufig nicht, alle Paper aus diesem Bereich zu lesen. Und deswegen sage ich immer, es wäre viel besser, wenn jeder 30% weniger publizieren würde, aber dafür 30% besser. Das, denke ich, wird der Wissenschaft insgesamt nicht helfen.
Absolut, voll.
Theorie.
Ja, dann können wir gerne auch rübergehen zum Thema 3. Ich finde, das ist da so ein bisschen, also zählt da auch so ein bisschen mit, weil ich finde, wir sprechen jetzt über die sogenannten FAIR-Prinzipien und die spielen da, finde ich, auch eine Rolle, einfach weil man, wenn ich die gleich erkläre, merkt, dass die vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit sozusagen brauchen. Und zwar sind das einfach Prinzipien, die so ein bisschen beschreiben, wie man so einen Forschungsprozess auch aufbauen könnte, beziehungsweise vor allem den Datensatz. Und zwar beschreibt das einmal die Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von Daten, dann die Interoperabilität und die Wiederverwendbarkeit wissenschaftlicher Materialien. Da gehe ich jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Also ich glaube, auffindbar und zugänglich bezieht sich so ein bisschen auf das, was er eigentlich ja schon sagt, nämlich auf den Ort, dass man halt jetzt nicht irgendwelche Daten erhebt und die dann aber unter Verschluss hält sozusagen, sondern dass man da wirklich das so archiviert, dass sie eben von Leuten zugänglich gemacht werden. Ich weiß nicht, ob dir Interoperabilität irgendwas sagt, Kai. Mir nämlich nicht am Anfang.
Geht es darum, dass man quasi mehrere Datensätze besser vereinen kann?
Genau, also so, ich glaube, die allgemeine Interpretation von interoperabel ist so, dass Systeme miteinander vereinbar sind. Das meint es eben auch, dass man halt eben nicht irgendwelche Datenframes oder Datensätze hat, die man halt mit nur bestimmten Systemen beispielsweise öffnen kann oder die man halt mit anderen Dingen eben nicht in Verbindung bringen kann. Das ist ja auch immer wieder so, was, wo man sich vielleicht nicht ad hoc Gedanken drüber macht, was aber natürlich in der Verarbeitung von Daten ein super Problem darstellt. Und das Letzte war ja die Wiederverwendbarkeit und das bezieht sich einfach darauf, dass man halt Daten nochmal verwenden kann, zum Beispiel für eine Replikation. Und das ist natürlich alles sowas, was vielleicht Zeit bedarf, dass man diese Daten eben so aufarbeitet. Aber diese FAIR-Prinzipien sind, finde ich, irgendwie super relevant dafür, dass man so eine Grundlage hat, um die Daten eben langfristig für die Zukunft auch aufzubehalten.
Also da kann ich wirklich uneingeschränkt zustimmen und es ist sehr interessant, weil ich mich mit diesem Prinzip hier noch nie wirklich beschäftigt habe, deswegen finde ich das sehr spannend, was du sagst.
Ja.
Es ist wirklich wichtig, ja. Also wenn ich jetzt mit einem Datensatz arbeite, dann kann das sein, dass ich danach in dem Datensatz Experte bin, weil ich quasi sehr lange damit gearbeitet habe, was nicht heißt, dass ich in einem Jahr immer noch darin Experte bin, überhaupt nicht, ja. Aber dann in dem Moment, aber dann geht es eben wirklich darum, nochmal Zeit zu investieren, dass auch andere sehr leicht mit dem Datensatz umgehen können, ja, dass wir das eben sehr zugänglich für andere machen. Weißt du, wenn ich da jetzt neue Variablen in meinem Datensatz erstelle und die heißen dann Extraversion 1-1 unterstrich zentriert unterstrich standardisiert oder irgendwie sowas, dann weiß ja wirklich kein Mensch, was mit dieser Variable alles geschehen ist. Und deswegen, da kommen wir dann einmal nochmal auf Slow Science, dass es Zeit kostet, aber auch auf den Codierplan.
Ja.
Also das hängt ja schon sehr stark miteinander zusammen. Und also auch der erste Punkt mit der Auffindbarkeit, dass wir eben unsere Daten mit anderen Leuten auch teilen, das finde ich auch super wichtig. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du die FAIR Principles vorgestellt hast.
Theorie.
Dann komme ich jetzt auf das vierte Thema zu sprechen und da frage ich dich jetzt auch erstmal, hast du davon schon mal gehört, von der sogenannten P-Curve Analysis, also P-Kurvenanalyse?
Tatsächlich noch gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht mal hatten in der Statistik irgendwann, aber nicht in die Tiefe.
Es verwundert mich nicht, bei mir ist es ganz genauso und das liegt, denke ich, hauptsächlich daran, dass es noch ein sehr, sehr neues Verfahren ist. Aber ein schlaues Verfahren, und deswegen stelle ich das jetzt vor, es ist ein Instrument, mit dem man Publication Bias und P-Hacking erkennen will. Publication Bias und P-Hacking haben wir ja schon mal besprochen in der ersten Staffel. Publication Bias geht eher darum, dass eher signifikante Ergebnisse publiziert werden und nicht signifikante Ergebnisse eher in der Schublade versteckt werden. Und P-Hacking geht darum, dass man quasi so lange an seinen Analysen rumschraubt, bis das Ergebnis dann endlich signifikant ist, was dann natürlich sehr viel nochmal mit dem Publication Bias zu tun hat, weil man will, dass ein Paper veröffentlicht wird, bliblablub. Ja, und dann ist es natürlich cool, wenn es jetzt ein Instrument gibt, was das erkennen will. Und das Prinzip, wie das funktioniert, ist quasi, es hängt sehr stark mit Meta-Analysen zusammen. Meta-Analysen sind so Zusammenfassungen von vielen Studien. Das heißt, ich sage jetzt mal im Folgenden, wir haben jetzt so 50 Studien und jede dieser Studien hat einen P-Wert. Und dann können wir diese P-Werte quasi für jede Studie aufschreiben und auch plotten. Und dann haben wir quasi eine Verteilung von P-Werten. Und diese Verteilung der P-Werte können wir dann unterschiedlich interpretieren. Nehmen wir im ersten Fall mal an, die Null-Hypothese ist wahr. Das heißt, es gibt keinen Effekt. Dann würden wir erwarten, dass diese Verteilung von den P-Werten von den 50 Studien quasi eine flache, horizontale Linie ist. Also es gibt kein wirkliches Muster, sondern jeder P-Wert kommt ungefähr gleich oft vor. Das wäre damit im Einklang, dass es keinen Effekt gibt und wir dann trotzdem noch so Zufallseffekte haben und deswegen immer mal wieder ein unterschiedlicher P-Wert rauskommt. Es ist quasi ganz unsystematisch und wir sehen da jetzt keinen systematischen Effekt. Dann der nächste Fall wäre, okay, es gibt ein signifikantes Ergebnis und dieses signifikante Ergebnis stimmt auch. Was wir dann sehen würden, ist ganz, ganz viele sehr niedrige P-Werte, zum Beispiel kleiner als 0.001, die dann auch diesen zugrunde liegenden wahren Effekt auch widerspiegeln. Und dann gibt es noch den Fall, der dieses P-Hacking oder den Publication Bias eben entdecken soll. Und das ist, wenn ganz, ganz viele dieser P-Werte eben sich sehr knapp unter dem Schwellenwert von 0.05 befinden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel 50 Studien haben und es gibt ganz wenig Studien, die 0.1 oder 0.2 sind, an P-Wert und es gibt ganz wenige Studien mit einem sehr, sehr winzigen P-Wert, sondern die meisten Studien haben so einen P-Wert zwischen 0.01 und 0.04. Also, wenn man jetzt so ganz salopp sprechen will, so knapp signifikant. Das wäre eigentlich eher sehr unwahrscheinlich, dass wir genau das sehr oft finden, wenn es wirklich einen Effekt gäbe. Und deswegen ist das tatsächlich eher ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit fragwürdigen Forschungspraktiken zu tun hatten, über alle Studien hinweg, dass zum Beispiel sehr oft P-Hacking betrieben wurde. Die Idee dahinter liegt quasi, okay, das heißt, die ForscherInnen hatten, keine Ahnung, vielleicht einen P-Wert von 0.1 und dachten, ah man, ich muss eigentlich diese Studie publizieren. Kann ich dann nicht noch einen Ausreißer irgendwie rausschmeißen oder so? Und dann auf einmal ist der P-Wert 0.04 und man freut sich richtig und denkt sich, wow, nice, jetzt ist es signifikant, jetzt kann ich das publizieren. Aber wenn wir eben von 50 Studien ganz viele dieser P-Werte finden, dann ist es eben darauf ein Hinweis, dass die Studien nicht wirklich aussagekräftig sind. Okay, jetzt habe ich sehr viel gesprochen. War das einigermaßen verständlich?
Voll, also ich finde es auch super eingänglich, gerade wenn du es nochmal so erzählt hast, aber auch so, es klingt so, als hätte man das schon viel früher merken müssen, dass man das so rausfinden kann, weil es ja eigentlich ein super Prinzip ist, über den P-Wert zu gehen.
Ja, es ist irgendwie eine smarte Methode, finde ich.
Ja, absolut.
Wie beleuchtet das nochmal so ein bisschen anders, das ganze Ding, wie wir sonst drüber nachdenken. Genau, ja.
Theorie. Super, dann würde ich sagen, gehen wir schon rüber zu Thema 5. Das ist jetzt wieder ein Thema, was nicht nach der Veröffentlichung, sondern vor der Veröffentlichung angeht. Und zwar ist das das Preprint. Das vielleicht schon ein bisschen selbsterklärender jetzt als die P-Curve. Und zwar ist das, wie der Name schon sagt, eine öffentlich zugängliche Version eines wissenschaftlichen Manuskripts oder eben einem Forschungsergebnis oder so. Und zwar geht das der offiziellen Veröffentlichung voraus. Und das geht eben so ein bisschen der offiziellen Veröffentlichung voraus, macht die ein bisschen zugänglicher. Das Problem bei Veröffentlichung ist nämlich, dass die manchmal einfach sehr lang dauern können. Ich weiß nicht, Kai, wann hast du deine Bachelorarbeit geschrieben? Wann wird sie veröffentlicht? Hast du da so einen groben Plan?
Warte mal. Ich hatte die angefangen März 2020 und jetzt Januar 2022, glaube ich. Also knapp 2 Jahre.
Ja.
Seitdem wir quasi mit der Idee angefangen hatten. Ja. Also schon eine lange Zeit.
Und ich finde, das merkt man so voll krass immer wieder in Veröffentlichungen, dass die eigentlich schon ein bisschen zurückliegen, bis sie halt eigentlich veröffentlicht sind. Und da greifen Preprints so ein bisschen vorweg. Und die werden meistens auf so Repositories gehostet sozusagen oder veröffentlicht. Das sind halt eben Seiten, die so die Verbreitung von Forschungsergebnissen erleichtern sollen, indem man halt schneller als so eine herkömmliche Veröffentlichung an diese Preprints kommt, also an diese Manuskripte. Und das Ganze kann halt zu jedem Zeitpunkt gemacht werden. Also man muss nicht warten sozusagen, bis man die Ergebnisse hat. Man kann es auch schon früher in der Forschung sozusagen veröffentlichen, was vielleicht auch manchmal ganz interessant ist, so dann zu sehen, in welchem Punkt des Forschungszyklus sozusagen man sich befindet. Und es ist einfach super, dass man einfach auch zum Beispiel vor bestimmten Begutachtungen von Fachkolleginnen oder so etwas veröffentlichen kann, was schon früher oder vielleicht auch zeitnah einfach in den Umlauf gerät. Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Oder was sagst du dazu? Ich weiß nicht, hättest du gern deine Bachelorarbeit als Preprint veröffentlicht oder stehst du da nicht so hinter?
Ich habe noch nie irgendwas als Preprint veröffentlicht. Ich finde das ein sehr interessantes Thema und da kann man super viel drüber sprechen. Also wir können ja irgendwann auch eine ganze Folge mal darüber machen. Einfach so, was man so über Preprints denken kann. Es hat total viele Vorteile, weil du kannst halt sehr viel schneller Ergebnisse veröffentlichen. Mhm. Und manchmal ist das sehr hilfreich. Zum Beispiel, als die Corona-Pandemie gestartet hat, da wurde sehr viel als Preprint auch veröffentlicht, weil die Ergebnisse mussten einfach so schnell wie möglich raus. Was einfach sehr relevant war. Manchmal ist das nicht so dringend. Und du kannst natürlich auch, bevor dein Paper tatsächlich veröffentlicht ist, können andere Leute schon lesen und dir natürlich Feedback geben. Ja. Und du kannst auch schon Zitate sammeln, natürlich, falls einem das wichtig ist. Es hat aber auch so ein paar Nachteile. Also zum Beispiel, es ist eben nicht peer-reviewed. Also du lädst es ja einfach selbst hoch. Und manche Journale finden das auch nicht so nice, wenn du das vorher schon hochlädst, weil die das ja eigentlich veröffentlichen wollen. Also es spielen einfach verschiedene Faktoren da eine Rolle. Aber ich denke, Preprints werden immer wichtiger. Und wir sollten uns auf jeden Fall sehr offen für Preprints machen, auch wenn wir es selbst noch nicht durchgeführt haben, aber das auf jeden Fall mal als Möglichkeit in Betracht ziehen.
Ja, absolut. Vor allem, weil es wahrscheinlich auf jeden Fall Teil dieser Forschungsprozesse jetzt wird, wenn sich nicht die Slow Science zu 100% durchsetzt. Aber vielleicht ist es dann noch umso wichtiger, dass wir so ein grundlegendes Verständnis haben von so Forschungsstrukturen, um Preprints eben, so wie du sagst, auch ein bisschen kritischer vielleicht zu beäugen als eine Veröffentlichung, die schon durch 1000 Millionen Hände gegangen ist.
Genau, genau. Okay, prima. Und da sind wir auch schon jetzt beim letzten Thema. Und das wird jetzt ein bisschen seltsam. Es wird weird, so wie diese Stichprobe, die wir so häufig erheben, die sogenannten weirden Stichproben.
Theorie.
Weird ist quasi ein Akronym, was geschrieben wird W-E-I-R-D, deswegen auf Deutsch seltsam. Und jeder Buchstabe steht für etwas und das gehe ich jetzt im Folgenden einfach mal durch. Und dann sehen wir auch so ein bisschen, in welche Richtung das geht, was dann wirklich seltsam als Stichprobe angesehen wird. Das W steht für westlich oder im Englischen white. Das E steht für educated, gebildet. I, industrialized oder industrialisiert, R, rich, reich und D, democratic, demokratisch. Das heißt, wir sehen, viele unserer Stichproben der psychologischen Studien, die wir durchführen, sind eben aus dem westlichen Bereich eher gebildet, eher industrialisiert, eher reich im Vergleich zum Weltstandard und demokratisch. Ja, das heißt, wir sehen quasi in vielen unseren Studien nur einen ganz, ganz kleinen Bereich der vielfältigen Kulturen, die wir auf unserer Welt haben. Ja, und statistisch denken wir dann, okay, das bedeutet ja, viele unserer Stichproben sind eigentlich sehr homogen. Und quasi forschungsmethodisch gesprochen, schränkt das halt unheimlich die externe Validität ein, wenn wir eben jetzt nicht nur über die weißen Amerikaner oder Deutsche oder wer auch immer sprechen wollen, sondern über so viele Menschen wie möglich. Und das ist ein Problem, was wir auch schon mehrmals angesprochen haben. Was natürlich noch krasser ist, wenn Studien hauptsächlich nur mit Psychologiestudierenden durchgeführt werden, wo 80% weiblich ist und die meisten auch noch zwischen 20 und 30 Jahren alt. Ja, das heißt, das ist was wir immer im Hinterkopf behalten sollten. Aber es gibt natürlich auch viele Kritiker zu diesem Begriff, die dann quasi sagen, okay, das teilt jetzt irgendwie die Welt dann doch sehr binär ein, quasi in die westliche und nicht westliche Welt. Und natürlich gibt es auch Unterschiede innerhalb dieser westlichen und nicht westlichen Welt. Und es werden auch viele andere Aspekte der Vielfalt nicht erfasst. Und da stimme ich auch total zu, denn das ist auch total richtig, dass dieser Begriff kritisiert wird. Aber ich denke, es erinnert uns trotzdem daran, dass viele unserer Stichproben sehr von unserer westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen, demokratischen Kultur geprägt sind.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir alle haben schon Versuchspersonenstunden gesammelt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Ding ist. Wir müssen die auf jeden Fall sammeln. Ja. Und allein das, daran merkt man ja, dass super viele von uns Studis einfach einen Großteil von diesen Stichproben einfach ausmachen können. Dann sind wir ja fast schon am Ende angelangt. Oder hast du noch was dazu zu sagen?
Nee, passt. Ich bin zufrieden. Ich habe 6 neue Begriffe gelernt, die ich jetzt im Alltag tagtäglich bei all meinen Freundinnen und Familie verwenden werde.
Streber. Ja, Albert, Kai hat eigentlich auch schon so ein bisschen recht. Also Open Science ist einfach super stark wachsen, wird immer wichtiger und ich glaube tatsächlich auch über die Psychologie hinaus. Das heißt, bestimmt ist das für oder sind diese Begriffe in ganz, ganz vielen Forschungseinrichtungen immer relevanter. Aber natürlich werden es auch immer mehr Begriffe. Das ist natürlich dann immer für uns so eine kleine Hürde.
Genau, und eins der wichtigsten Kriterien von Open Science ist eben Transparenz. Und deswegen ist aber auch Transparenz in den Begriffen super wichtig, dass wir alle wissen, was diese Begriffe bedeuten, weil dann können wir auch alle besser mitreden und unseren Beitrag zu einer besseren Wissenschaft auch dazugeben. Okay, Luise, dann wie immer würde ich dich jetzt gerne fragen, was hast du heute mitgenommen von dieser Folge?
Ich habe mich so ein bisschen überraschen lassen, diese Folge. Und tatsächlich fand ich das Modell der P-Curve, was du erklärt hast, einfach super interessant und spannend, es klingt so simpel. Und das, ja, habe ich auf jeden Fall davon mitgenommen. Und ich glaube, da will ich mich gerne noch mal reinlesen. Was hast du denn heute mitgenommen, Kai?
Auf jeden Fall die FAIR-Prinzipien, die du vorgestellt hast, weil ich die bisher nur so ganz, ganz, ganz ansatzweise gekannt habe und ab jetzt auch auf jeden Fall versuchen werde, die verstärkt in meiner eigenen Arbeit einzusetzen, weil Daten eben so wertvoll sind heutzutage, dass wir sie nicht nur für uns bewahren sollten, sondern auch mit anderen teilen sollten und nicht nur mit anderen teilen, sondern so teilen, dass andere sie auch verwenden können. Das ist nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt und ja, das habe ich halt mitgenommen.
Super. Ja, falls ihr nochmal reinlesen wollt, das Paper findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Ist auch eine andere Art des Papers, man kann sich einfach mal durchklicken. Und ansonsten empfiehlt uns gerne an alle weiter, die auch am liebsten erstmal alles definieren, bevor sie drüber sprechen. Und gebt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört.
Genau, und wie immer, schaut gerne bei uns bei Instagram vorbei. Positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche bei einem neuen spannenden Paper wiederhören.
Bis dann,
bleibt positiv, korreliert. Tschüssi.
Ciao.